und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Opinion. Erst einmal das Intro. Opinion, meine Meinung. So ihr Lieben, ich bin's wieder, Lili, und habe tatsächlich die letzte Folge noch nicht hochgeladen. Aber das mache ich vielleicht heute noch. Hoffentlich. Und ja, ich habe aber eben ein Buch ausgelesen und ich hatte in der letzten Folge ja angekündigt, dass ich jetzt ab und zu auch mal Buchbesprechungen machen möchte. Könnte vielleicht ganz interessant sein. Also das hat absolut nichts mit den Büchern zu tun, die man irgendwie in der Schule gelesen hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand die meisten Bücher, die wir im Deutschunterricht gelesen haben, wirklich grottenschlecht. Und ja, man konnte hier und da vielleicht irgendwas rausinterpretieren, aber ich finde, um ehrlich zu sein, ich meine, das soll ja auch meine Meinung sein, ne? Also können auch andere Leute anders sehen. Also, genau. Aber ich finde auf jeden Fall, auch zum Beispiel bei so Theaterstücken oder so, da gibt es ja diese, sagen wir mal, klassischen Theaterstücke, wo es halt ja ganz normal Schauspieler gibt, die ihren Text aufsagen und so weiter und so fort. Und dann gibt es so experimentelle Theaterstücke, was ja einige Leute sehr toll finden, wo ich allerdings sagen muss, oh, ich finde das schrecklich, weil ich finde, du musst nicht so krass mit der Nase darauf gestoßen werden, dass es hier was zu interpretieren gibt. Ich finde, was zu interpretieren, das sollte viel natürlicher geschehen. Und auch zum Beispiel im Deutschunterricht hatte ich oft das Gefühl, dass aus einzelnen Werken oder so man sich an einzelnen kleinen Metaphern aufgehängt hat, in jedes Fitzelchen die Welt rein interpretiert hat, was sich der Autor wahrscheinlich niemals so gedacht hat, und wo ich finde, dass es einfach ein bisschen unrealistisch wird, weil ein Buch hat jetzt nicht 10 Millionen Aussagen oder 10 Millionen Sachen, die man da rein interpretieren kann. Und vor allem liegen diese Dinge meistens nicht an einzelnen kleinen Metaphern oder irgendeinem Parallelismus oder irgendeinem Chiasmus oder was auch immer. Sondern ich finde, das sticht viel mehr aus dem Gesamtkonzept raus. Und alle Leute, die jetzt Germanistik oder irgendwas studieren, werden mich jetzt wahrscheinlich hassen. Aber ich meine, das ist halt meine Meinung. So sehe ich das. Und ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die das genauso sehen. Und finde es deswegen eigentlich relativ schade, dass man dadurch gefühlt vom Unterricht her ein bisschen abgeschreckt wird vom Lesen. Und wie gesagt, sehr schade. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sonst noch dazu sagen soll. Ich kenne viele Leute, die eigentlich, also keine Ahnung, jetzt meine engsten Freunde lesen schon viel, aber ich kenne auch einige Leute, die jetzt nicht so viel lesen. Oder die praktisch so ein bisschen den Spaß am Lesen verloren haben, auch eben durch diesen ganzen Scheiß, den man im Deutschunterricht gelesen hat. Und ich habe praktisch sehr viel schon angefangen zu lesen, ja, viel früher, bevor man im Deutschunterricht solche Sachen besprochen hat. Ich glaube, ich habe in der 2. Klasse mit Harry Potter angefangen. Und davor hatte ich noch andere Bücher halt gelesen, aber es war mehr so erzwungen von meinen Eltern, damit ich mehr lese. Und Harry Potter habe ich dann mega, mega gerne gelesen und durchgesuchtet. Und Und dann habe ich danach erstmal gedacht, okay, das war nur so ein Einzelfall, das war nur bei diesen Büchern. Und dann habe ich andere Bücher gelesen. Ich glaube, das nächste Buch, was ich gelesen habe, war Rubinrot. Also die Edelstein-Trilogie, also Rubinrot, Saphir Blau, Smaragd Grün, so war die Reihenfolge, von Kerstin Gier. Und dann habe ich gedacht, ach doch, das kann doch ganz gut sein. Und dadurch bin ich halt mega viel ins Lesen gekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das heutzutage ein bisschen anders ist, weil ich glaube, es ist heutzutage noch ein bisschen verbreiteter, öfters eher Fernsehen zu schauen. Und ich muss auch sagen, dass auch ich selbst manchmal mir so denke, boah, es ist jetzt einfach entspannter, irgendwie Fernsehen zu schauen. Wo wenn man sich dann ans Buch setzt, ist irgendwie das Buch noch viel entspannender, irgendwie auf tieferen Ebenen. Ich meine, natürlich brauchst du halt dazu Licht und keine Ahnung, wenn du es mäßig zum Einschlafen oder so liest, das könnte ein bisschen schwierig werden, obwohl das auch manche Leute machen. Aber ich weiß gar nicht mehr, was genau mein Punkt da war. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass die Leute einfach viel zu wenig lesen und oftmals auch viel, was ich ja auch selbst lese. Ich lese halt beides sehr gerne. Ich habe sehr viele Genres, die ich gerne lese. Aber es gibt halt Literatur, die vor allem sich um die Geschichte dreht. Also wo es am Ende jetzt vielleicht nicht so viel Aussage, die aufs eigene Leben übertragbar ist, dahinter gibt. Also das, also vielleicht einzelne Sachen trotzdem und so, aber es geht vor allem um die Geschichte. Man fühlt sich in die Geschichte hinein und findet das halt sehr, sehr schön, was ich auch unglaublich liebe. Und dann, also das zum Beispiel finde ich meistens bei Krimis so, gibt natürlich immer Ausnahmen, aber oder auch so ein bisschen, also ich mag so gerne Romantasy gerne. Das lese ich sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, bei den meisten Büchern kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass da so viel dahinter steht. Dann gibt es natürlich auch noch die Bücher, die Literatur, wo die Covers eigentlich alle gleich aussehen. Damit meine ich nicht diese Krimi-Covers, die sehen auch alle gleich aus. Also da hast du diese eine Sparte, die halt immer irgendwelche Landschaften zeigt. Was im Übrigen auch die Sparte ist, die ich meistens am liebsten lese. Und dann hast du die Sparte, die irgendwie, keine Ahnung, ein Messer zeigt oder irgendwie eine Sache so. Also relativ minimalistisch. Vielleicht auch irgendwie Blut dran oder so, aber sowas. Ja, das meinte ich aber gar nicht, sondern es gibt auch diese Sparte, finde ich, an locker luftigen Liebesromanen, würde ich sagen. Die alle eigentlich gleich ablaufen. Also die nicht nur das gleiche Cover haben, sondern auch einigermaßen gleich ablaufen. Eine Frau, die irgendwie. Ja, ihr Leben, also die irgendwelche Probleme in ihrem Leben hatte, keine Ahnung, Mann hat sie betrogen, verlassen, keine Ahnung, irgendwas. Und dann geht sie woanders hin, macht irgendwas ganz anderes und lernt dort dann die Liebe ihres Lebens kennen. Und das lese ich auch ab und zu, lese ich aber eigentlich eher seltener, weil ich das jetzt also eigentlich nicht so spannend finde, muss ich sagen, weil es wie gesagt meiner Meinung nach alles gleich abläuft, aber ich kenne auch Leute, die es halt richtig feiern. Ist halt vielleicht auch mal ganz schön, etwas zu haben, was halt nicht so viel Tiefgang hat und sich dadurch praktisch einfach nur entspannen zu können. So, naja, und dann gibt es noch Bücher wie das, was ich euch jetzt vorstellen möchte. Und ja, deswegen kommen wir jetzt nach dieser etwas längeren Einleitung tatsächlich zu dem Buch. Und ja, ich möchte vorher noch mal kurz anmerken, also das soll eine Buchbesprechung sein. Das heißt, praktisch wie wenn man in einem Buchclub oder so halt alle das gleiche Buch gelesen hat und dann praktisch sagt, was einem halt besonders aufgefallen ist, was besonders toll war, was man daraus zieht. Was man vielleicht auch tatsächlich interpretiert, aber jetzt nicht aufgehängt an irgendwelchen Kleinigkeiten, also. Wie gesagt, ich fand das auch nach einer Weile echt schrecklich. Deswegen könnt ihr mir vertrauen, dass das nicht so wird wie im Deutschunterricht. Und ja, genau, aber entsprechend gibt es natürlich die ein oder anderen Spoiler. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, gerade bei diesem Buch, dass man das irgendwie nicht hören könnte, wenn man das Buch noch nicht gelesen hat. Aber wahrscheinlich wäre es für eine besonders tolle Erfahrung ganz gut, das Buch tatsächlich jetzt vorher zu lesen. Aber wie gesagt, ich bin mir auch relativ sicher, dass man das praktisch. Also ich meine, es ist auch viel eine Geschichte, was man selbst für einen daraus mitnimmt, was natürlich auch persönlich ist und nicht jeder rein praktisch interpretiert und so. Und dieses Buch ist jetzt keins, wo die Spannung so krass aufgebaut wird, dass ich jetzt irgendein krasses Geheimnis oder so lüften würde. Deswegen könnt ihr das auch jetzt anhören und schauen, ob ihr das, was ich darüber erzähle, ansprechend findet und es danach praktisch euch holen oder so, wenn ihr wollt, und dann lesen. Und dann könntet ihr wahrscheinlich nochmal einfach das Ganze anhören und dann sehen, wie es mit völlig anderen Augen praktisch, ja, wie man es mit völlig anderen Augen sieht. Übrigens, an dieser Stelle muss ich Credits geben. Wahrscheinlich werden einige von den Büchern, die ich ja in diesem Rahmen vorstellen werde, einige von diesen Büchern werden wahrscheinlich von dem Podcast. Zwei Seiten von Christine Westermann und Mona Amesian, glaube ich. Ja. genau, von denen ist der Podcast, den höre ich sehr, sehr gerne, weil ich finde, dass sie sehr, sehr gute Buchtipps geben. Und ja, genau, deswegen gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich einige von den Büchern, die sie auch dort vorgestellt haben oder so, dass ja, ich die praktisch aufgreife. Und ja, es dann halt selbst lese und dann danach eine Buchbesprechung mache praktisch. Also, falls ihr euch absolut nicht spoilern lassen wollt, dann hört gerne bei denen rein. Ich glaube, das war irgendwie Folge zur Familie oder so. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ihr könnt in der Beschreibung auf jeden Fall schauen, ja, ob dort das Buch steht oder nicht. Und dann zu dem Teil, ja, vorspulen, der von dem Buch ist. Und genau, die spoilern nämlich auf jeden Fall nicht. Ja, genau. Ich lese es mal kurz ab. Ich hoffe, man hört mich immer noch. Also, das Buch heißt Der größte Spaß, den wir je hatten, von Claire Lombardo. Und ich würde sagen, um erstmal einen einigermaßen sanften Einstieg zu haben, lese ich einfach mal vor, was auf dem Buchrücken steht. Wie praktisch, ich glaube, das ist meistens der Verlag, der das schreibt und tatsächlich nicht die Autorin. Aber ja, wie auf jeden Fall der Verlag, glaube ich, das Buch beschreibt. Also, falls ich falsch liege, dann korrigiert mich. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ja. Und zwar eine lebenskluge, allumfassende Meditation über den Ausnahmezustand, den wir Familie nennen. 40 Jahre glücklich verheiratet. Für die vier erwachsenen Schwestern Wendy, Violet, Lysa und Grace sind ihre Eltern ein nahezu unerreichbares Vorbild und eine ständige Provokation. Radikal verschieden eint die Fee doch die Angst, niemals ein vergleichbares Glück zu finden. Dann platzt Jonah in ihre Mitte, vor 15 Jahren von Violet zur Adoption freigegeben. Und Glück ist auf einmal das geringste Problem. Ja. Also man hat zumindest schon mal einen ganz, ganz groben Einblick, finde ich, dadurch. Obwohl ich sagen muss, dass ich finde, dass es das nicht so ganz trifft. Aber gut, das ist auch eine sehr persönliche Meinung. Also ja, es geht um eine Familie. Und zwar die Eltern Marilyn und David mit ihren vier Töchtern, die ja schon erwachsen sind, praktisch im Jetzt-Zustand von dem Buch aus. Und zwar die älteste Wendy, dann Violet und als nächstes Lisa oder Lisa, keine Ahnung. Also es ist halt eigentlich eine englischsprachige Autorin, wurde allerdings übersetzt. Ich glaube, ich sage allerdings trotzdem Lisa, weil ich irgendwie, kennt ihr das, wenn man irgendwie liest und dann spricht man den Namen innerlich irgendwie anders aus? Keine Ahnung, ja. Deswegen sage ich, glaube ich, trotzdem Lisa und Grace. Und ja, wie schon gesagt, wurde die Beziehung von Marilyn und David, die scheint auch sehr besonders zu sein. Und ja, die sind trotzdem immer noch eng, sind schon Ewigkeiten verheiratet und schlafen trotzdem noch regelmäßig miteinander und begehren sich auch und bewundern sich. Und ja, das ist auf jeden Fall wunderschön. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das zu sehr auf diesen Punkt irgendwie teilweise so fokussiert wird. Also, ich meine, das sieht man auch oft in der Beschreibung. Also, die Töchter sagen dann irgendwas wie, ja, es kann niemals so sein wie bei unseren Eltern. Oder die Eltern geben ihnen so ein tolles Vorbild, dass es praktisch schwierig ist, daran zu reichen. Und ich muss sagen, ich kann das schon, ja, also ich kann nachvollziehen, dass es auf jeden Fall auch ein Punkt ist in dem ganzen Konstrukt von der Geschichte. Aber ich finde doch, dass es eigentlich ein relativ kleiner Punkt ist, weil es auch gar nicht die Hauptprobleme sind von ihnen. Und hier das mit Marilyn und David scheint irgendwie, also das ist ja vor allem die Partnerschaft, die dort besonders bewundert werden kann. Und ich finde eigentlich, dass die einzelnen Töchter, also dass zumindestens eigentlich zumindestens zwei von denen, und von denen kommt besonders viel irgendwie dieses Jahr, er gibt uns ein unerreichbares Vorbild, dass mindestens zwei von denen eigentlich genau das Gleiche erreicht haben. Und vielleicht liegt das auch mit daran, dass man das halt aus den unterschiedlichen Perspektiven sieht und zwar diesen Jetzt-Zustand hat, allerdings auch gleichzeitig immer wieder Rückblenden hat zur Vergangenheit. Das heißt, man hat auf der einen Seite diese ja, Zeitgeschichte vom praktisch Jetzt-Zustand, die, keine Ahnung, sich wahrscheinlich irgendwie so über ein Jahr ungefähr erstreckt. Und dann hat man auf der anderen Seite praktisch, ja, die Geschichte von der ganzen Familie, vom Ursprung der Familie, der anfängt zu dem Zeitpunkt, wo David und Marilyn sich kennenlernen und endet an dem Zeitpunkt, wo, glaube ich, der Mann von Wendy stirbt, soweit ich das weiß. Das war hier schon so ein, ja, eigentlich kein Spoiler, aber das wird am Anfang schon gesagt, aber ja, auf jeden Fall, so sieht das aus. Und genau, wenn ich noch vergessen habe, ist Jonah. Und das ist nämlich der Sohn von Violet, den er weggegeben hat. Und aus der Perspektive von diesen 7 Leuten wird die Geschichte praktisch erzählt. Und dadurch, und das wird, finde ich, auch sehr, sehr schön gemacht durch die verschiedenen Sprachen. Also die Sprache ist unterschiedlich und der Fokus ist unterschiedlich gesetzt und die Wahrnehmung ist unterschiedlich. Deswegen ist man teilweise beim Lesen vielleicht auch so ein bisschen verwirrt, weil man aus der Sicht der einen Person das eine erzählt bekommt und dann kommt die Sicht der anderen Person oder irgendeiner anderen Person und man bekommt plötzlich das Gegenteil oder einfach was anderes erzählt. Und das finde ich aber unglaublich schön gemacht, weil es eben zeigt, dass das meiste halt super relativ ist und Wahrnehmung halt auch sehr von eigenen Erlebnissen geprägt ist. Und ja, genau. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich vielleicht, um das Ganze anzugehen, jede einzelne Person so ein bisschen behandle. Und ich würde sagen, ich fange mit den Kindern an und gehe als letztes dann zu den Eltern über. Weil ich finde, dass es ganz gut ist, die Eltern in den Kontrast zu der Perspektive von den Kindern zu setzen. Weil nämlich ich das Gefühl habe, dass halt viel praktisch mäßig vermittelt wird, ja, es wäre alles perfekt gewesen bei ihnen aus der Sicht der Kinder, aber es halt nicht perfekt war. Es halt einfach, sie es halt einfach irgendwie am Ende doch hingekriegt haben, aber genau. Fangen wir auf jeden Fall an mit Wendy, das ist die älteste Tochter, die tatsächlich auch ungeplant gekommen ist. Und wo die Eltern auch noch echt jung war und waren. Und sie war ein relativ schwieriges Kind. Sie war sehr aufmüpfig, wo sie klein war, hatte viele Wutausbrüche und so. Was jetzt nicht völlig unnormal für Kinder ist, aber im Vergleich zu ihren Geschwistern sticht sie da doch am meisten mit hervor. Und ja, die dann allerdings auch Probleme in der Jugend hatte, die eine Essstörung entwickelt hat, dann zu viel Drogen und so konsumiert hat und mit einer Überdosis dann tatsächlich auch ins Krankenhaus gekommen ist. Und deswegen so ein bisschen, ja, das Sorgenkind von den Eltern war. Und gleichzeitig wird allerdings auch immer beschrieben, dass sie tatsächlich es immer schafft, sehr bei sich zu bleiben. Und ja, vom Charakter her ist sie schon eine etwas stichelndere Person, würde ich sagen, die man allerdings erst Stück für Stück, boah, Stück für Stück beim Lesen erst so richtig versteht. Am Anfang denkt man sich, boah, diese Person ist irgendwie einfach komisch, keine Ahnung. Also, oder die Person hat, ist einfach irgendwie, man versteht nicht ganz, wie sie handelt und findet sie vielleicht auch erstmal etwas unsympathisch. Vor allem, wenn dann auch so ein bisschen, ja, getriggert wird, dass sie schon Probleme in die Familie gebracht hat. Was natürlich, als sie Kind war, halt dann schwierig war. Und gleichzeitig wird auch erzählt, dass sie halt auch eine schwierige, ja, dann einen schwierigen weiteren Verlauf im Leben hatte. Also, sie hat sich dann auch doch mehr gefunden, aber dann, ja, hat sie praktisch die Liebe ihres Lebens, Miles, kennengelernt, der 15 Jahre älter, ist als sie oder war. Und ja, mit dem wollte sie dann ab einem gewissen Punkt auch ein Kind kriegen. Die hat sie dann Ivy genannt, also sie war weiblich. Und die hat sie dann, das war allerdings dann eine Fehlgeburt. Sie hat sie auch noch gesehen, also sie war jetzt nicht völlig winzig mehr. Also es war nicht mega früh in der Schwangerschaft, sondern ich weiß nicht genau, ich glaube irgendwie 8 Monate oder so, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, auf jeden Fall, das hat sie sehr, sehr belastet. Und dann, ja, eine Weile danach ist dann ihr Mann, hat dann Krebs bekommen und ist dann, nachdem es ihm dann kurzzeitig wieder besser ging, ging es dann wieder sehr viel schlechter und dann ist er verstorben. Und ja, dadurch hatte sie natürlich sehr, sehr viele herbe Rückschläge gehabt in der, in ihrem Leben. Und ja, musste irgendwie lernen, einigermaßen damit zurechtzukommen. Sie hat sehr, sehr viel Geld geerbt von ihrem Mann, was ihr allerdings völlig egal ist. Also ja, also sie beschreibt praktisch dann ab einem gewissen Punkt, ja, nur durch das Geld ist sie praktisch nicht auf der Gosse gelandet, weil sie sich trotzdem halt noch einiges leisten kann. Von außen gesehen würde man wahrscheinlich sagen, also wenn man sie nicht näher kennt, dass sie das Leben einigermaßen im Griff hat. Also sie geht zum Beispiel zu Wohltätigkeitsveranstaltungen, organisiert auch solche Veranstaltungen, geht regelmäßig zum Sport und was man vielleicht nicht so sehr sieht, ist, dass sie doch versucht, in einigen Punkten sich irgendwie zu betäuben, viel trinkt, viel raucht, auch kifft und viel mit irgendwelchen jungen Männern schläft und gleichzeitig auch irgendwie einigermaßen unnahbar ist und viele Leute immer von sich abstößt. Und genau das ist der Punkt, den man halt, wo man am Anfang sich denkt, boah, die ist eigentlich sehr, sehr unsympathisch. Und das dreht sich dann praktisch allerdings später ein bisschen. Denn am Anfang sieht man, wie sie immer wieder absichtlich, glaube ich, in irgendwelche Fettnäpfchen tritt und provoziert. Und deswegen praktisch dadurch ein bisschen für einen ins negative Licht am Anfang rückt, weil sie eben sagt, was sie denkt und nicht so sehr ein Blatt vom Mund nimmt und ja, ab einer gewissen Schwelle irgendwo auch aufhört, aber diese Schwelle liegt sehr viel höher, als man das sonst halt haben würde. Und wie sie praktisch mit ihren Geschwistern oder gerade ihrer nächst jüngeren Schwester redet, dass man am Anfang ein bisschen, würde ich sagen, schockiert und denkt sich so, boah, okay, du wirst jetzt auch nicht alles an ihr auslassen. Aber man weiß zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht, was sie alles hinter sich hat. Und wie sie dann tatsächlich, und das finde ich ist einer der wichtigsten Punkte, in den wichtigsten Momenten doch immer da war und sich doch immer ganz gut gekümmert hat. So zum Beispiel, als ihre Schwester, Violet, ihre jüngere Schwester, dann schwanger, sie anruft und sagt, dass sie schwanger ist. Und nicht weiß, was sie tun soll, weil sie gerade mal fertig mit dem College ist und noch zur University geht. Also gehen jetzt mal nahtlos über mit zu Violet und reden noch ein bisschen mit über Wendy. auf jeden Fall. Und die dann auf die University für ein Jurastudium gehen will. Und deswegen einfach nicht weiß, was sie tun soll und als erstes sagen möchte, sie möchte es irgendwie abtreiben. Was Wendy, glaube ich, irgendwie, versteht. Aber auf der anderen Seite eigentlich so ein bisschen dagegen redet. Ich glaube, das ist einer der Punkte, wo man halt noch einmal merkt, dass sie eigentlich halt schon ein sehr großes Herz hat und schon für Leute da ist und eben nicht halt nur diese Person ist, die sie nach außen hin vielleicht zu sein vorgibt, diese harte Person, die viel Kontra gibt und wenig Emotionen zulässt, sondern dass sie eigentlich halt doch eine sehr, sehr weiche Person ist irgendwie, die sehr viele Leute da ist, sich sehr viele Gedanken macht. Und sie überredet, also überreden ist vielleicht zu viel gesagt, aber gibt auf jeden Fall Denkanstöße an Violet in die Richtung, dass es halt noch Alternativen gibt zur Abtreibung. Und am Ende entschließt sich, also bietet sie Violet praktisch dann an, dass sie ein Jahr bei ihr wohnen kann, dass dann meinetwegen niemand irgendwie mitkriegt. Und sie in der Zeit versorgt und sich um alles kümmert und sie dann das Baby gebären kann und es dann abgeben kann, also zur Adoption freigeben kann. Und das passiert dann auch. Also Violet entschließt sich dazu. Die gaukeln dann auch den Eltern praktisch vor, dass sie ein Jahr in Paris sein würde und ein bisschen Pause machen würde vor dem Jurastudium dann. Tatsächlich ist sie allerdings völlig in der Nähe und zieht bei Wendy und Miles, also ihr Mann lebt zu dem Zeitpunkt noch, ein. Und und wird auch sehr praktisch bemuttert teilweise von Wendy, obwohl es natürlich trotzdem irgendwelche Wortgefechte und so gibt, aber prinzipiell kümmert sie sich sehr darum. Also Wendy sorgt dafür, dass alles, also kommt zu allen Untersuchungen mit vom Frauenarzt und stellt ihr Essen. Oh mein Gott, ich schaue gerade aus dem Fenster, das ist ja ein Riesentier. Wow, das ist ein Insekt. Sehr groß. Auf jeden Fall stellt sie dann auch irgendwie Essen bereit und das Ding will reinkommen, Moment. So, Entschuldigung. Sie kümmert sich dann sehr um Violet, bringt ihr Essen hin, versucht sie irgendwie aufzumuntern, bringt ihr irgendwelche Zeitschriften oder erzählt ihr, was gerade so Neues abgeht, geht mit ihr Runden um den See spazieren und so. Und ja, genau, kümmert sich praktisch da dann doch sehr um Violet, die dann tatsächlich auch ihr Kind gebärt, allerdings es dann gar nicht ansehen will, weil es natürlich auch sehr schmerzhaft ist, glaube ich, es dann wegzugeben. Stattdessen, ja, schaut es sich dann Wendy an und hält das Kind und ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Und ja, sie versucht dann auch ein bisschen für Violet da zu sein. Und danach, aber Violet kapselt sich dann relativ schnell ab und will wieder ins normale Leben zurück. Und ich glaube, hiermit wenden wir uns dann doch nochmal mehr Violet zu. Sie ist die zweitälteste und zwar mit sehr geringem Abstand. Es wird in dem Buch auch beschrieben, dass sie praktisch ja wie Zwillinge sind, irgendwie. nur halt mit einem gewissen Zeitunterschied. Sie kommt nämlich genau 10 Monate nach Wendy zur Welt. Und deswegen sind sie halt vom Alter her sehr, sehr nah. Und sie ist etwas anders als Wendy. Sie ist nicht so impulsiv. Aus der Perspektive von ihrer Mutter wird sie früher als ja, etwas ruhiger und irgendwie bis zu einem gewissen Grad der Gegenpol von Wendy dargestellt. Und dadurch halt auch von der Mutter, glaube ich, im ersten Moment ein bisschen favorisiert, weil sie einfacher handelbar ist und nicht so viel Kontra gibt. Und ja, dieses Ruhige und auch dieses Beherrschte und so, das zieht sich durch ihr Leben und bereitet ihr, glaube ich, auch viele Probleme. Also sie ist praktisch, ja, während Wendy in der Schule einen drauf macht teilweise, aber halt auch viele Freunde hat und viel feiern geht und alles Mögliche ausprobiert, ist Violet da etwas anders. Sie ist etwas ruhiger, zurückgezogener und sehr ehrgeizig, was ihre schulischen Leistungen angeht. Und ja, plant ein perfektes Leben irgendwie für sich. Und ja, das gerät natürlich ganz schön aus den Fugen, als sie dann praktisch ungewollt schwanger ist. Und ja, ab danach beginnt, glaube ich, vor allem ja der Punkt, wo man Violet viel mehr kennenlernt, dadurch, dass sie praktisch in der Zeit als Kind halt relativ zurückhaltend ist, bekommt man da dann nicht so viel von ihr mit, sondern halt vor allem viel von Wendy. Deswegen finde ich, ist es dort prägender, halt dann was zu sehen, wie sie sich dann später verhält. Und ja, wie ich schon gesagt habe, nach der Geburt von dem Kind, ja, reißt sich dann praktisch relativ schnell mäßig zusammen und ja, vergräbt das allerdings auch sehr tief in sich. Denkt auch jedes Jahr an den Geburtstag von ihrem Sohn Jonah, was sie dann auch sagt. Und ja, die scheint auch psychische Probleme irgendwie zu haben. Also es wird mal gesprochen von Panikattacken und so und dass sie sich in psychologische Behandlung begeben hat. Aber das wird nicht so genau ausgeführt. Was, glaube ich, auch gut zu Violet passt, weil das etwas ja in ihrer Sicht Unperfektes ist, was sie nicht so geplant hatte und deswegen ja verstecken will. Weil so ist Violet. Alles, was nicht perfekt ist und nicht so geplant ist, das versucht sie zu verstecken. Und ja, so zieht sie ihr Jurastudium durch und heiratet dann Matt, das ist ihr Ehemann. Und ja, bekommt mit dem auch dann 2 Söhne. Und ja, bei denen versucht sie dann alles praktisch wieder gut zu machen, was sie bei ihrem ersten Sohn, der übrigens Jonah heißt, ja, in dem Sinne falsch gemacht hat, als dass sie ihn halt weggegeben hat. Und er scheint schon eine sehr liebevolle, aber auch übervorsichtige Mutter zu sein. Also man könnte mit böser Zunge von Helikoptermutter reden, aber ja, deswegen auf jeden Fall, aber ich meine, das ist wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad typisch und sie scheint auf jeden Fall da eine sehr gute Mutter zu sein, für die beiden Jungs auf jeden Fall, und baut sich ihr perfektes Leben auf. Sie geht nicht mehr arbeiten, sondern nur noch Medgit arbeiten, der allerdings auch eine sehr hohe Stelle in der Kanzlei hat. Ich glaube, der ist sogar Partner. Und ja, aber sie kümmert sich halt dann vor allem um ihre Kinder und ja, ist in diesen Mutterklicken praktisch. Ich weiß nicht, ob ihr Müttermafia von Kerstin Gier kennt, da musste ich auf jeden Fall dran denken. Also jetzt nicht die Clique, die die dann aufmachen mit den unperfekten Müttern, sondern das, was da vorher gibt mit den perfekten Müttern. Ja, auf jeden Fall ja, gibt es dann halt ein paar Mütter, mit denen sie sich dann regelmäßig irgendwie trifft, über jede Kleinigkeit für die Kindesentwicklung redet und alles Mögliche organisiert. Und ja, auf jeden Fall interessant wird es dann allerdings, als Jonah wieder in ihr Leben eintritt, was übrigens überhaupt nicht von ihr gewollt war, sondern was auf Wendys Initiative her geschehen ist. Und ja, dort zeigt sie sich praktisch von einer völlig anderen Seite und ist erstmal ja sehr gemein zu ihm, auch wenn man so ein bisschen das, wenn man es aus ihrer Perspektive sieht, sagt sie was und merkt schon in dem Moment, dass es das irgendwie mega gemein ist und will dann irgendwie ja sich praktisch drum herum drücken und irgendwie anders reden und keine Ahnung, aber sagt trotzdem nicht irgendwie Entschuldigung, es tut mir leid oder so und kommt auch nicht so wirklich da raus und tritt immer wieder in irgendwelche Fettnäpfchen, bis sie sich ab einem gewissen Punkt auch gar nicht mehr so viel Mühe gibt. Und sie versucht auch Jonah überhaupt nicht in die Familie aufzunehmen. Also der ist eigentlich halt noch bei Pflegeeltern. Später, wenn ich über Jonah rede, dann kann ich da nochmal mehr dazu sagen. Auf jeden Fall, die ziehen halt allerdings irgendwie nach Südamerika oder so. Und er kann nicht mitkommen. Und ja, deswegen sucht er praktisch eine andere, ein anderes Heim, ein anderes Zuhause, weil er auch ungern zurück ins Pflegeheim möchte oder ins Kinderheim so. Deswegen, ja, genau. Wird er dann praktisch von Wendy aufgenommen, was übrigens auch mal ein bisschen zu ihrem Charakter zählt und zeigt, ja, wenn sie wirklich gebraucht ist, dann ist sie da. Und ja, wie gesagt, bei Violet ist es praktisch nochmal genau andersherum, weil sie auf den ersten Blick so viel perfekter aussieht als Wendy und ja, scheint die perfekte Mutter zu sein, in der perfekten Ehe zu sein. Die haben viel Geld, ein großes Haus. Ja, aber wie gesagt, das zeigt sich halt, dass es überhaupt nicht perfekt ist und sie innerlich doch irgendwie sehr, sehr große Probleme hat. Ja, und ist deswegen und innerlich, glaube ich, auch sehr viel verhärteter ist als Wendy. Und ja, wie gesagt, deswegen stößt sie ihren eigenen Sohn, den sie zur Adoption freigegeben hat, sehr weg, will den eigentlich überhaupt gar nicht so viel in ihrem Leben haben. Ja, wirft es praktisch auch Wendy vor, dass sie ihr Leben durcheinander gebracht hat und ja, lädt ihn nur ganz widerwillig ab und zu zum Abendessen bei ihrer Familie ein, will eigentlich überhaupt nicht, dass er irgendeinen Kontakt mit ihren Söhnen hat, die ihn allerdings auf Anhieb mega gern mögen. Und ja, sie macht sich sehr viel Gedanken, dass es irgendwie an die Öffentlichkeit kommt, andere Leute davon wissen und ja, will ungern, dass Leute wissen, dass er überhaupt existiert, was natürlich auch sehr verletzend für Jonah ist, verständlicherweise. Und ja, stößt ihn deswegen sehr weg, ist auch manchmal sehr wütend mit ihm, denkt hinter jeder Ecke von ihm lauere irgendetwas Böses, er wäre irgendwie wahrscheinlich kriminell und Jugendliche könnte man eh nicht einschätzen und all das. Und ja, die legt am Ende einen ziemlichen Wandel hin, den ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen unrealistisch finde. Also das ist auch ein bisschen Kritik, die ich am Buch geben muss. Also ich finde, dass man einen sehr guten Einblick in Familiendynamiken bekommt und die verschiedenen Perspektiven sieht. Das finde ich super schön. Aber ich finde, dieser Wandel von Violet ist irgendwie zu schnell, zu abrupt, zu unrealistisch, weil auf einmal ist sie dann die emotional offenste, die unbedingt Probleme mit Wendy aufarbeiten will und die dann auf Jonah zugeht und ihm offen sagt, ja, dass es ihr leid tut und keine Ahnung, dass sie eigentlich und dass sie ihn ab dem Moment mega gern mag, obwohl es halt auch einen kleinen Anlass dafür gibt, weil sie irgendwie an einem Punkt eine Aufführung von ihrem Sohn vergisst, weil sie so sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt ist. Ja, da sollte sie ihn eigentlich halt unterstützen und mit ihm auf der Bühne singen, während er aufsingt und irgendwas, glaube ich, auf einer Gitarre oder sowas spielt, keine Ahnung. Und Ja, Donna kommt dann stattdessen, weil ihr Sohn sie halt gebeten hatte, was sie eigentlich überhaupt nicht toll fand. Und ja, Donna ist dann doch die einzige Person, die kommt. Und er geht dann halt mit ihrem anderen Sohn, also Wyatt, auf die Bühne und ja, singt dann mit ihm, damit er sich traut. Und ja, das folgt so ein bisschen so ein Wendepunkt. Aber wie gesagt, ich finde das trotzdem ein bisschen unrealistisch. Und ja, zu den Problemen zwischen ihr und Wendy. Also, wie ich schon gesagt hatte, Wendy war ja praktisch immer eigentlich dann da, wenn man sie wirklich gebraucht hat. Und Violet hingegen nicht. Also, Wendy hat ja wirklich viele, viele Probleme irgendwie gehabt, mäßig. Und zum Beispiel nach ihrer Fehlgeburt wollte sie eigentlich nur Violet sehen, nur dass sie kommt. Und hatte sie auch 10 Millionen Mal versucht zu erreichen, hatte sie angerufen und ja, just an dem Tag hatte Matt ihren Heiratsantrag gemacht, was natürlich auch ein mieses Timing ist. Aber nichtsdestotrotz hat sie sich dann davor gedrückt, zu ihr ins Krankenhaus zu kommen und ist erst viel später dann gekommen. Und da wollte Wendy sie dann auch nicht mehr sehen, weil sie, glaube ich, sehr, sehr verletzt war, dass sie ihre eigene Schwester sie praktisch dermaßen im Stich gelassen hat, was ich irgendwie auch verstehen kann. Also, dass man ein bisschen wütend ist. Ja, und gleichzeitig, ja, ist dann praktisch, kommt da noch eine andere Situation, und zwar, wo dann Matt im Sterben liegt oder wo er dann, ja, gestorben ist oder ich glaube, im Sterben liegt, auf jeden Fall im Krankenhaus ist. Ja, auf jeden Fall dort. Hatte sie dann auch nach Violet gefragt und wollte mit ihr, ja, wollte sie einfach an ihrer Seite haben. Und auch dort hat sie sie im Stich gelassen. Sie war gerade schwanger mit ihrem jüngsten Sohn und ja, hatte das allerdings mehr als Ausrede genutzt, dass sie mit jetzt einem, ja, ihrem jüngsten Sohn schwanger nicht unbedingt dann, ja, ins Krankenhaus will. Was also wie gesagt, prinzipiell verständlich ist, aber es kommt sehr deutlich raus, dass es eigentlich nur eine Ausrede ist. Und ja, auch in anderen Punkten, was ich wiederum weniger verstehen kann, was Wendy auch ein bisschen übel genommen hat, als sie dann Matt geheiratet hat, ein Jahr nachdem Wendy ihre Fehlgeburt hat. Ich meine, ein Jahr, es heißt nicht, dass man in der Zeit darüber hinweggekommen sein muss, über die Fehlgeburt. Auf keinen Fall. Aber ich glaube, es heißt auch nicht, dass man dann für immer und ewig nur darauf Rücksicht nehmen kann. Also ein Jahr später ist halt, finde ich, doch ein bisschen Zeit. Deswegen kann ich das dort nicht so ganz 100% nachvollziehen. Aber was man auch da sagen muss, auch da, ja, ist Wendy praktisch da für Violet und kommt zur Hochzeit, obwohl es ihr eigentlich halt echt schlecht geht. Aber ja, auf jeden Fall so viel dazu. Die sind auch irgendwie so. Kann man sehen, er ist bis zu einem gewissen Grad ein Duo, die sich immer sehr, sehr viel streiten und halt wahrscheinlich auch in ihrer Kindheit aber sehr, sehr eng waren. Ja, weil sie praktisch sehr, sehr nah auch vom Alter her sind. Und ja, genau. Dann gehen wir zum nächsten über, zu Lisa. Ja, die ist praktisch die nächste jüngere Tochter und da gab es schon ein bisschen Abstand, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, wie viel. Aber ja, auf jeden Fall, die ja, hat tatsächlich Psychologie studiert und arbeitet dann an einem Lehrstuhl. Und die ist tatsächlich, finde ich, eine, die in einer Beziehung ist, wo man sagen kann, okay, da kann man zumindest bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass sie da ihren, also praktisch so ein bisschen ihre Eltern als so großes Vorbild sieht. Und zwar ist sie in einer Beziehung mit Ryan, der ja, psychische Probleme auch hat, also der depressiv ist und zwar sehr, ja, also so, dass er praktisch alltagsuntauglich ist, also der bleibt praktisch nur zu Hause, kann sich eigentlich zu gar nichts aufraffen und liegt eigentlich nur vom Fernseher oder so, kann sich noch nicht mal irgendwie aufraffen, dann zu ihrer Familie mitzukommen oder so und das belastet sie sehr. Man sieht praktisch von Anfang an eine Lisa, die super vorsichtig im Umgang mit Ryan ist. Also die ja immer 10-mal überlegt, was sie sagt und sich dann gleich denkt, oh nein, hoffentlich interpretiert er das nicht so und so, so war das gar nicht gemeint. Und ja, praktisch auf Fußsohlen da irgendwie ein, ja, also mit ihm halt so sehr vorsichtig umgeht, wie praktisch mit einem rohen Ei. Und ja, sie tut einem da schon sehr, sehr leid, weil das eine schwierige Situation ist. Und sie überlegt auch, ja, ihnen zu verlassen. Allerdings schwierig, oder beziehungsweise sie hat keine konkreten Pläne in dem Sinne. Aber ich glaube, sie will sich halt die Tür irgendwie offen lassen und ist sich nicht so sicher. Und es ist schon eine Überlegung auf jeden Fall bei ihr. Und ein bisschen schwierig wird dann, dass sie allerdings schwanger wird von Ryan. Als sie einmal miteinander schlafen. Und sie hatten davor wohl Ewigkeiten keinen Geschlechtsverkehr mehr und danach auch gar nicht mehr. Aber ja, das ist dann natürlich schwierig, weil es einen auf jeden Fall halt für immer irgendwie mit der Person verbindet, unabhängig davon, ob man mit der Person zusammenbleibt. Und sie scheint auch, aber es eigentlich nicht zu sehen, mäßig unabhängig davon, ob man zusammenbleibt, sondern also okay, jetzt kann sie sich eigentlich gar nicht richtig von ihm trennen. Obwohl sie es doch irgendwie will, keine Ahnung, ist es halt auf jeden Fall, wie sie findet, dann umso komplizierter noch, wenn sie sich vorstellt, dass sie sich halt nicht nur um Ryan kümmern muss, sondern halt auch noch um das Baby. Und gleichzeitig ist sie auch die einzige Person, die praktisch Geld heimbringt und deswegen halt alles finanzieren muss. Und ja, sich praktisch in einer ausweglosen Situation sieht, wo sie super viel arbeiten muss, sich um das Kind kümmern muss und noch um Ryan. Und ja, sieht sich praktisch am Rande der absoluten Überforderung und ist deswegen ja auch ein bisschen schwierig im Umgang mit dem Baby am Anfang. Und ja, nach der Schwangerschaft rafft sich erstmal Ryan noch ein bisschen auf, aber danach halt fällt er wieder zurück in ein Loch, wie es wahrscheinlich auch typisch für die Krankheit ist. Und ja, sie weiß nicht, was sie tun soll und hat auch irgendwelche hormonbedingte Gelüste wahrscheinlich und ja, hat eine Affäre mit einem ihrer Arbeitskollegen und ja, das fällt dann, also irgendwann findet Ryan darüber hinaus, also findet heraus darüber, wo sie es dann auch schon eine Weile beendet hatte. Ja, und er zieht dann aus und ist schafft es dann allerdings auch viel mehr, sich zu raffen, was man auch sagen muss. Also anscheinend ist es halt viel schlimmer geworden, auch nach einem Umzug, wo sie dorthin gezogen sind, wo sie halt jetzt wohnen, was einigermaßen, glaube ich, auch in der Nähe von den Eltern ist. Wo er allerdings halt niemanden kennt und irgendwie keine Arbeit findet, was halt einfach eine schwierige Situation wahrscheinlich per se ist. Und ja, dann zieht er woanders hin, wo er eine Arbeit angeboten bekommen hat, eine Arbeit im Windpark. Und ja, also man findet am Ende nicht ganz raus, wie es am Ende ist, aber auf jeden Fall scheint es dann, als sie ihr Kind geboren hat, dann auch ja zu sein, dass sie mehr im Kontakt stehen und er sich wieder mehr aufrafft. Aber ja, keine Ahnung, das findet man dann auch nicht so ganz heraus. Ja, Lisa ist auf jeden Fall so ein sehr ruhiger Charakter auch. Also beschrieben wird sie in dem Buch, dass sie praktisch schon seit sie ein Kind ist, irgendwie erwachsen ist eigentlich, weil es halt eben viele Streitereien zwischen Violet und Wendy gab, was wahrscheinlich sehr strapazierend für die Eltern war. Und gleichzeitig die Eltern zu dem Zeitpunkt jetzt auch finanziell nicht so ganz gut aufgestellt waren und auch Lisa nicht geplant war oder Lisa. Und ja, und gleichzeitig auch eine große Überforderung hatten sie auch mit Wendy, wo es halt immer problematischer wurde. Und ja, entsprechend hatte sich Lisa praktisch von Anfang an mega angepasst und war deswegen halt ein sehr angepasstes Kind. Und ja, vielleicht kommt das auch in ihrer Beziehung mit Ryan so ein bisschen raus, dass sie halt auch dort irgendwie angepasst ist und niemanden verletzen will und deswegen auch nicht so gut, ja, da rauskommt. Und es ist ja nicht so, als hätte sie das irgendwie bei Ryan angesprochen, dass es die Probleme gab, sondern es war ja praktisch nur der Auslöser, dass sie eine Affäre hatte und Ryan das herausgefunden hat. Und ja, auf jeden Fall hat sich, ich meine, für sie dann am Ende irgendwie alles gefügt, würde ich sagen, was ein glücklicher Zufall ist. Allerdings finde ich auch das wieder ein bisschen schwierig, weil man dadurch gar nicht die richtige Problematik bei ihr so krass mitbekommen hat, weil sie irgendwie nicht, also vor allem sehr, sehr lange nicht auf sich in der Lage gefühlt hat, überhaupt über Ryans Situation und ihre da, die damit halt verbunden war, mit ihren Eltern zu reden, weil sie nicht belasten wollte und auch irgendwie wollte, dass man es ihr ansieht. Und Genauso allerdings auch im Umgang mit Ryan halt auch nie gesagt hat, was sie stört und was sie für Zukunftsängste hat und so. Was ja in einer Beziehung wie wichtig ist, auch wenn man natürlich Rücksicht auf den Partner nehmen muss, gerade in so einer Situation. Aber man ist ja immer noch ein eigener Mensch, ein eigenes Individuum, der genauso Gefühle hat und Ängste und Sorgen, die halt genauso berechtigt sind und entsprechend genauso thematisiert werden dürfen, nach meiner Meinung. Und ja, da sieht man praktisch dann immer, also wir sind vor allem ganz viel diese schräg gedruckten Sätze zu lesen, Sachen, wo sie denkt oder sich wünscht, dass die andere Person das sagen würde, dass die andere Person ihr ansehen würde, dass es ihr schlecht geht, ihr ansehen würde, dass sie mit der Situation nicht zufrieden oder überfordert ist und sich große Sorgen macht. Oder sich halt wünschen würde, dass Ryan auch mehr Rücksicht irgendwie auf sie nehmen will, weil sie ist natürlich auch sehr überfordert, weil sie arbeitet dann halt viel, bekommt auch eine neue Stelle angeboten und dann ist sie halt schwanger und hat natürlich auch mit den, ja, Schwangerschaftsumständen praktisch zu kämpfen. Also sie ist viel schlecht und ja, aber richtig darüber reden, das schafft sie irgendwie nur einmal dann bei ihrem Vater, wo sie dann mit ihrem Vater darüber redet, dass die Situation nicht so einfach ist, aber halt auch erst nach einer gewissen Zeit und ja, fühlt sich sehr in der Überforderung und ja, so viel auf jeden Fall zu Lisa. Ich hatte das Gefühl, dass sie in der ganzen Geschichte irgendwie so ein bisschen gar nicht so viel vorgekommen ist und so ein bisschen zurückgenommen war, was allerdings halt auch wieder ganz genau dazu passt, was sie halt für eine Person ist. Sie ist jetzt keine Person, die, glaube ich, so krass heraussticht. Eben weil sie immer so ein bisschen für andere dann halt da sein will und sich selbst zurücknimmt. Und von der Seite her passt das praktisch wieder. Und ja, gehen wir mal zur nächsten Person über, und zwar zu Grace. Grace ist das Nesthäkchen und tatsächlich das einzige geplante Kind, obwohl das die Geschwister eigentlich ja nicht wissen, denn sie ist eine absolute Nachzüglerin. Ja, ich glaube irgendwie 16 Jahre Unterschied zu Wendy, aber ich bin mir auch nicht 100% sicher. Aber ich meine schon. Ja, auf jeden Fall ein großer zeitlicher Unterschied. Als Nesthäkchen natürlich ja mit sehr viel mehr Aufmerksamkeit bedacht als zum Beispiel, glaube ich, Lisa, wo viele Augen auf sie gerichtet waren und ihre Eltern halt ja immer praktisch vorsichtig auch irgendwie mit ihr waren und viel mehr darauf geachtet haben und viel weniger. Ja, situationsbedingte Vernachlässigung klingt so böse, aber ist es halt letztlich, ohne dass es halt blöd ist in dem Sinne, aber wenn man halt, glaube ich, vier Kinder hat oder drei Kinder, das wäre die vorherige Situation, die alle noch mega jung sind und die alle Hilfe brauchen, dann kann man sich nicht so viel auf jede einzelne Person konzentrieren, wie wenn man praktisch ja ein Einzelkind ist und das ist praktisch ihre Beschreibung oder von der Familie auch die Beschreibung, dass sie praktisch das einzige Einzelkind ist, was drei Geschwister hat. Einfach wegen dieses großen Altersunterschiedes. Und ja, deswegen sind viele Augen auch irgendwie ja, auf sie gerichtet. Und sie fühlt sich aber gleichzeitig halt auch nicht richtig wahrgenommen als Erwachsene. Also dadurch, dass sie halt immer so viel von ihrer Familie gehegt und gepflegt wurde und auch viel Zeit immer mit der Familie verbracht hat, war es, glaube ich, nie so richtig notwendig für sie, so krass selbstständig zu werden. Und sie ist allerdings in der Jetzt-Situation, ja, von der Geschichte ist sie praktisch ja schon ausgezogen, hat das College hinter sich und hat sich beworben auf Studienplätze, auch für Jura. Und erzählt aber selbst, dass sie auch gar nicht so viel ja, dafür dann gemacht hat. Es gibt ja diesen in Amerika diesen Aufnahmetest dafür, dass sie diesen Test irgendwie, ja, irgendwie auch nicht so viel dafür gemacht hat, wie sie dafür hätte machen können. Aber dann hat sie sich damit halt an unterschiedlichen Unis beworben und das hat bei keiner geklappt. Und ja, das ist natürlich auch eine schwierige Situation, weil sie fühlt sich halt eh nicht so richtig, sagen wir mal, ja, als Erwachsene wahrgenommen von ihren Eltern und möchte halt oder von ihrer ganzen Familie und möchte halt auch nicht immer nur die Kleine sein, die dann nichts auf die Reihe kriegt, sondern sie möchte halt was gebacken kriegen, auch mit ihren Eltern, Schwestern mithalten, die ja alle auch dann sehr hübsch sind. Dann fragt sie sich, boah, ja, bin ich überhaupt auch so hübsch? Und keine Ahnung, hat schon viele Selbstzweifel, würde ich sagen, und ist auch einfach einigermaßen lost im kompletten Umgang mit der Situation. Und weil sie allerdings halt, ja, ihren Eltern auch nicht so viel mehr Sorgen machen möchte, erzählt sie dann praktisch, dass sie doch einen Studienplatz bekommen hätte und lügt praktisch ein Jahr vor, was dieses Jahr ist, ja, das praktisch diese Jetztzeitgeschichte ist. Ja, lügt sie ihren Eltern praktisch ein Jahr vor, dass sie dann studieren würde tatsächlich. Und ja, traut sich auch gar nicht in der Zeit heimzufahren, weil sie Angst hat, dass die Familie es ihr ansieht. Und ja, erfindet irgendwelche Studienfreunde und all sowas. Und ja, erzählt gleichzeitig im Kontrast, dass sie praktisch in einem Job hängt, der ihr nicht so viel Geld einbringt und nicht so viel Spaß macht, in einer Stadt, wo sie nicht so viele Leute kennt, und also eigentlich fast gar keine. Und ja, ihre Wohnung ist wohl ja auch alles andere als irgendwie pompös oder so. Und natürlich ist es schwierig, glaube ich, im Vergleich dann zu älteren Geschwistern, ja, die praktisch schon bis zu einem gewissen Grad das Leben irgendwie aufgesattelt haben, auch wenn sie immer noch große Probleme haben, aber von außen gesehen praktisch haben sie das Leben einigermaßen aufgesattelt. Also zumindest so Violet und Lisa. Naja, auf jeden Fall. Und sie hat das Gefühl, ja, sie kriegt das alles überhaupt nicht auf die Reihe. Deswegen ist es natürlich dann schwierig halt in dem Vergleich, aber die sind halt ja auch viel älter, muss man auch sagen. Und ja, sie spricht eigentlich auch von Gefühlen, die ich auch sehr, sehr gut kenne, dass man irgendwie in einer Situation ist, ja, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich will, wer ich eigentlich bin. Ich bin jetzt plötzlich woanders. Fühle mich vielleicht auch einsam oder so, weil man weniger Zeit damit der Familie verbringt oder so. Und ja, das sind alles so Gedanken, die durch den Kopf rasen. Und auch scheint ihr gleichzeitig irgendwie nicht so gut genug zu sein, weil sie es halt auch perfekt machen möchte. Und ja, sie ist 23 und ja, noch Jungfrau. Und dann lernt sie aber auch einen Typen kennen. Und ist aber auch schwierig, also erstmal sehr, sehr schön und entspannt und dann küsst sie sich auch und alles und dann, ja, möchte er praktisch auch einen Move auf sie zumachen und halt sagen, ja, dass er sie sehr gern hat und sie glaubt es ihm erstmal irgendwie gar nicht, weil sie sich wahrscheinlich auch sonst immer identifiziert hat praktisch als die kleine Schwester, die halt einfach nicht so viel vollgenommen wurde, weil sie halt einfach auch kleiner ist und gleichzeitig allerdings ab einem gewissen Punkt auch, ja, vermisst, dass sie so klein und sorgenfrei war. Und dann auf einmal halt auch mit den Problemen ihrer Schwestern bis zu einem gewissen Grad konfrontiert wurden oder dann Tod von ihrem Opa auch mitbekommen hat, was halt schon irgendwie einigermaßen ambivalent klingt, dass man halt auf der einen Seite für voll mehr genommen werden möchte und halt als Erwachsene auch gelten möchte, aber gleichzeitig halt auch irgendwie, ja, lieber sorgenfrei ja auch sein möchte und gewisse Sachen auch eigentlich ungern überhaupt richtig mitbekommen möchte. Aber kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich hoffe, ihr vielleicht auch. Ich finde, dieser Charakter ist auf jeden Fall auch richtig gut hingekriegt auf den Seiten. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, dann als nächstes gehen wir vielleicht mal zu Jonah. Der, finde ich, ist tatsächlich ein erstaunlich starker Charakter. Also, er ist ja praktisch der ungewollte Sohn von Violet. Und ja, er hat viele Schicksalsschläge auch hinter sich. Und ja, er war in eine Pflegefamilie erstmal gegangen, also wurde adoptiert von einer Familie. Wurde dann allerdings, ich glaube, da war er auch einigermaßen klein, ich weiß jetzt nicht, wie alt genau, aber dort sind die bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und dann wurde er erstmal ins Heim gegeben und dann ist ein bisschen von Pflegefamilie zu Pflegefamilie getingelt und dann irgendwo wurde er dann von einer, die ehemalig, die ehrenamtlich in dem Heim auch gearbeitet hat, wurde dann irgendwie bis zum größten Grad aufgenommen, die so ein bisschen Alternative auch gelebt hat, die heißt Hannah. Und ja, und die allerdings dann halt mit ihrem Mann dann nach Südamerika ziehen wollte, weil er dann halt nicht mitkommen konnte. Und die haben ihn auch nicht richtig adoptiert, sondern wollten ihm halt besonders irgendwie Stabilität bieten. Und ja, auf jeden Fall, der crasht dann praktisch in diese Familie rein und sieht das natürlich mit anderen Augen auch, sondern halt viel mehr von außen. durch ihn wird halt auch erst richtig deutlich, dass diese Familie eigentlich schon sehr, sehr wohlhabend ist. Weswegen er sich halt erstmal denkt, dass sie deswegen eigentlich kaum Probleme haben dürften. Bis er allerdings halt merkt, dass dem überhaupt nicht so ist. Und die halt eben auch sehr, sehr viele Probleme haben. Die halt vielleicht jetzt nichts mit Geld zu tun haben. Also es sind jetzt nicht vielleicht unbedingt Geldsorgen, aber dafür andere Sorgen. Und ja, genau, er kommt da rein und man weiß erstmal gar nicht, ja, was will er eigentlich? Er ist schon jetzt auch nicht, also er hat schon einen besonderen Sinn für Humor, würde ich sagen. Er ist nicht die Person, die unbedingt aktivst auf alle Leute mal zugeht. Aber er will eigentlich halt auch nur Gutes und so und es ist natürlich eine super schwierige Situation und ich finde, glaube ich, sein Charakter ist da unglaublich, unglaublich erstaunlich stark dargestellt, weil er ja doch noch echt jung ist und sehr, sehr viele Schicksalsschläge auch hinter sich hat und viele Leute da, glaube ich, mega abgedriftet wären und er allerdings gar nicht so ist. Also er läuft vor Problemen gerne weg, was man, ja, mehrmals sieht und wo er dann einmal auch dann das Auto vom Großvater nimmt, weil er sich irgendwie irgendeine Schuld für irgendwas einredet, für das er eigentlich gar nicht schuld war. Und ja, dann irgendwie wegfährt und keine Ahnung und wird dann längst tatsächlich auch von Wendy dann abgeholt. Ja, auf jeden Fall, der zieht ja erstmal bei Wendy ein, bis es dann irgendwann halt nicht mehr klappt in dem Sinne, also es hat schon die ganze Zeit gut funktioniert, aber irgendwann praktisch aus heiterem Himmel sagt Wendy, dass es irgendwie nicht mehr geht und wahrscheinlich sehr zu sehr auch mit an ihre Vergangenheit irgendwie erinnert. Er stellt halt auch mal neugierige Fragen, aber versucht jetzt auch nie jemanden irgendwie auf den Schlips zu treten und ja, ist super, super herzlich und zieht dann halt auch bei der bei David und Marilyn ein, also den Eltern und seinen Großeltern praktisch und genießt die Zeit dort auch sehr und schätzt jede Kleinigkeit, ist unglaublich dankbar. Also das ist ein sehr schöner Charakter vor allem, der wenig krasse Tiefs hat oder so und wenig krasse Probleme, was erstaunlich ist, weil wenn man sich sonst die Geschichte anschaut, dann würde man halt sagen, er wird wahrscheinlich die Person mit den meisten Problemen sein, aber das ist generell relativ interessant in der ganzen Geschichte, weil am Ende halt eigentlich das so ähnlich ist wie auch bei Wendy, die ja auch sehr, sehr viele Schicksalsschläge hatte, wo man sagt, sie ist wahrscheinlich die kaputteste Person. Gut, wenn man sie von außen betrachtet, dann erscheint sie halt auch erstmal eher etwas unsympathisch und eher etwas kaputter. Nicht so wie Jonah, bei ihm ist es nicht so. Aber dann, wenn man es so sich reinliest mehr, dann ist sie halt eigentlich eine der stärksten, die halt auch am zuverlässigsten sind. Und er ist auf jeden Fall einer der stärksten. Und ja, so viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Und dann, ja, gehe ich jetzt mal zu den Eltern über. Die beschreiben ihr ganzes Familienchaos und sich selbst als den größten Spaß, den sie je hatten. Erst einmal, ich glaube, in absoluter Überforderung als Gag. Und dann später allerdings, wo alle Kinder ausgezogen sind, als, ja, tatsächlich die Wahrheit, denn es war so. Die haben sich sehr, sehr jung kennengelernt und auch sehr früh geheiratet. Und Marilyn ist, wie gesagt, ungewollt eigentlich schwanger geworden. Die war eigentlich, ja, super aufgeweckt, voller Leben und voller Träume. Und ist auch zum College gegangen und hat, glaube ich, irgendwie Literaturwissenschaften oder sowas, ja, da Schwerpunkt drauf gesetzt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, war sie völlig aufgeweckt und voll im Leben und dann, ja, war sie schwanger, sehr, sehr jung, ich glaube mit 22, 21, auf jeden Fall mit 22 hat sie, glaube ich, Wendy bekommen, was super, super jung ist und dann ist sie mit, ja, ihrem Mann dann, die haben halt davor auch geheiratet, nicht wegen Wendy, sondern er hatte sie sowieso gefragt. Aber dann ist sie mit ihm zusammen nach Iowa gezogen. Weil er praktisch, glaube ich, irgendwie für die Uni woanders hin musste. David studierte Medizin. Und auf jeden Fall ist sie dann da mitgekommen, wollte eigentlich ihren College-Abschluss auch fertig machen. Aber dann war, glaube ich, die Abschlussprüfung irgendwie 3 Tage nach dem vorhergesagten Geburtstermin von Wendy, was natürlich unmachbar ist. Und ja, dann hat sie das Studium, was ihr eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, abgebrochen. Also das College. Und ja, genau, auf jeden Fall. Ab dann ist sie irgendwie Vollzeitmutter gewesen. Und man merkt in der Geschichte, wie sie es erzählt, was auch irgendwie im Kontrast dazu steht, wie die Kinder es vielleicht erzählen, dass sie auch erstmal ja, mit sehr, sehr viel Angst zu kämpfen hatte und gar nicht wusste, was sie überhaupt tut. Und dann allerdings halt immer mehr auch in die Mutterrolle reingewachsen ist. Und sie ist dann halt zu Hause geblieben mit den Kindern und war auch ja, in großer Überforderung teilweise, viel auch mit Wendy und dann die ganzen Kinder und alles war super eng und vom Platz her und sie konnten sich aber auch nichts anderes leisten mäßig. Und sie war da ja auch praktisch an einem fremden Ort, wo sie eigentlich niemanden außer halt ihren Mann auch kannte und dann auch wenig praktisch erwachsene Ansprechpartner hatte. Ja, dann so ein bisschen in die Mutterrolle auch reingewachsen ist, natürlich bestimmt auch irgendwelche Fehler gemacht hat. Also aus ihrer Sicht beschrieben, hat sie sich halt immer bei allem sehr, sehr viel Mühe gegeben und sie scheint auch in vielen Punkten immer gut dann halt auch zurückhaltend zu sein und zu wissen, ab wo die Grenze ist, wo man halt Leute verletzen kann. Aber gleichzeitig merkt man halt auch, also Wendy hat praktisch ja dann erzählt, dass sie sich praktisch von ihrer Mutter gar nicht geliebt gefühlt hat. Wohingegen halt man dann aus Marilyns Sicht sieht, dass sie eigentlich gerade in Wendy sich selber am meisten sieht und Wendy eigentlich am stärksten auch findet. Und dann sieht man praktisch die Perspektive von David, der halt auch sagt, dass er seine Frau, also Marilyn, immer als ein bisschen unterkühlter bei Wendy wahrgenommen hat. Und ja, so sieht man dann die verschiedenen Perspektiven, was sehr, sehr spannend ist. Und ja, merkt von dieser jungen Mutter, die sich in vielen Punkten sehr überfordert fühlt, sich auch manchmal fragt, ob das alles so gut ist, weil sie ja trotzdem eigentlich einen anderen Plan für ihr Leben hatte. Aber gleichzeitig ja, steht sie dann da mit ihrem Mann David, der übrigens etwas weniger impulsiv und so ist als Marilyn und auch als Brandy, sondern etwas ruhiger ist und auch versucht, Streits oder irgendwelche Probleme rational anzugehen und allerdings auch ein sehr, sehr liebevoller Vater ist, der sich sehr um die Kinder kümmert und ja, auch deren Beziehung scheint halt sehr, sehr gesund zu sein. Also, beschreibt das so ein bisschen, ja, es ist immer so, dass sie sich abwechseln, welche Person sich gerade Sorgen macht, damit die andere Person dann mal ein bisschen abspannen kann. Und allerdings sind sie vor allem halt auch eine Einheit zu zweit, was, glaube ich, auch die Kinder merken. Und sie sind halt vor allem, ja, sie beide und die Kinder sind halt auch da und die lieben sie auch unglaublich, das merkt man auch. Aber prioritär sind, oder die Priorität scheint immer noch halt ihre Beziehung zu sein. Und obwohl die halt auch nicht völlig ohne Probleme abläuft, sondern dann gibt es halt Streitigkeiten einfach aus Erschöpfung heraus und dann, keine Ahnung, haben sie unterschiedliche Sichten auf bestimmte Probleme oder dann, als Wendy mit einer Überdosis ins Krankenhaus kam, da wollte Marilyn gar nicht von ihrem Bett weichen und David musste sich dann um die anderen Kinder kümmern und alles und auf jeden Fall, dann gab es auch eine Zeit, in der David dann sich regelmäßig getroffen hat mit einer Praxiskollegin, also der hat dann ab einem gewissen Punkt eine Praxis aufgemacht und dort war noch eine andere Ärztin auch, die Gynäkologin war. Keine Ahnung, wie diese Praxen in den USA funktionieren. Ich kenne hier nur Praxen, die entweder Allgemeinmedizin sind oder Gynäkologie, aber interessant. Und auf jeden Fall David dann halt auch viel Zeit mit Jillian verbracht, so heißt die andere Ärztin. Die hatten sich dann abends irgendwie zum Abendessen dann mehrmals getroffen, wo er dann Marilyn nicht so genau erzählt hatte, was sie halt dann gemacht haben oder wo er war. Also hatte praktisch das Basic weiterlaufen lassen, dass er noch in der Klinik war und irgendwie irgendwas Ehrenamtliches da gemacht hat, obwohl er das dann eigentlich aufgegeben hatte, für tatsächlich Jillian, um sich regelmäßig mit ihr zum Abendessen zu treffen. Und ja, aus seiner Perspektive sieht man auch, dass er sie halt auch sehr, ja, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett findet und ja, überraschend halt was anderes mal, weil Marilyn natürlich auch sehr dann Mutter bis zu einem gewissen Grad ist und viele Themen sich auch sehr um die Kinder kreisen. Und das war sowieso, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Phase. Ja, dann nach halt, nachdem Wendy dann im Krankenhaus war. Und ja, haben sie sich anscheinend auch so ein bisschen aus den Augen verloren in diesem Zeitpunkt und weniger halt so miteinander dann geredet, sondern halt mehr funktioniert, halt auch für die Kinder. Und in dem Zeitpunkt war halt Jillian gerade da, die halt, ja, keine Kinder hat. Und ja, sehr lebenslustig, lebensfreudig irgendwie war. Und ja, Marilyn hat sie beschrieben als eine, die viel jünger wirkte als Marilyn aus ihrer Sicht, weil sie halt nicht so erledigt war durch den Alltag und keine Kinder hatte und so. Obwohl das natürlich halt auch aus der Sicht von Marilyn war, was jetzt halt von keiner anderen Seite irgendwie bestätigt wurde. Ja, aber tatsächlich fragt sie dann halt auch nach der Familie und mit ihr kann halt David dann auch tatsächlich mal nochmal richtig reden, was er so für Sorgen hat, für Ängste hat und so. Und ja, genau, auf jeden Fall, man weiß nicht so genau, wie das auf Davids Seite ist, wie er das findet, also ob das halt rein platonisch ist, scheint nicht so ganz so zu sein für ihn, aber er zieht auf jeden Fall seine Grenze, als dann ja, Jillian tatsächlich einen Annäherungsversuch unternimmt und ja, dort blockt er dann auch halt ab und sagt, nee, dass er seine Frau Marilyn liebt und entscheidet sich dort aktiv für sie. Und als allerdings Marilyn das dann rausfindet, ist sie halt verständlicherweise dann doch relativ entrüstet und dann scheint es halt auch eine Weile ein bisschen mehr, noch mehr zu kriseln und dann schlafen sie auch mal in getrennten Betten und dann reden sie kaum noch miteinander, sondern nur noch über irgendwelche Sachen, so, ja, hast du die und die Person zu der und der Sportveranstaltung gebracht, keine Ahnung. Und ja, aber sie finden immer wieder zueinander, was auch irgendwie erstaunlich ist. Und man merkt schon, dass sie sich wirklich sehr lieben. Also man hört halt auch, wenn man die verschiedenen Perspektiven sieht, heraus, dass sie dann auch, ja, sehen, wie sie sich verändert haben, manchmal nicht so ganz d'accord miteinander sind und keine Ahnung, sich auch fragen teilweise, was das Leben denn ohne die jeweilige Person irgendwie bereitgehalten hätte. Aber gleichzeitig ist es nicht so, dass sie sich das irgendwie wünschen würden, sondern sie sind doch sehr aufeinander angewiesen und lieben sich sehr, verbringen sehr gerne Zeit miteinander, haben auch immer noch Treffen mit irgendwelchen Kindern an Nachbesprechungen und so, was ganz süß scheint. Und ja, genau. So sind auf jeden Fall die Hauptpersonen im Buch. Die Person, aus deren, ja, Perspektiven man das sieht. Und ich finde es deswegen gerade jetzt in diesem Punkt halt sehr, sehr spannend, dass praktisch, ja, auch hinten auf dem Buchrücken steht, ja, dass die ganzen Kinder praktisch neidisch werden, nur auf die Beziehung von ihren Eltern. Also, oder auf das Leben von ihren Eltern. Was man halt sieht, ist, dass sie jetzt nicht in die Elternrolle geboren waren und nicht von Anfang an erwachsen waren, sondern dass sie dann irgendwie da reingekommen sind und vieles überhaupt nicht geplant waren, sondern sie irgendwie einfach mit dem Strom gegangen sind und ja, keine Ahnung, auch vor großen Problemen und großen Herausforderungen standen, genauso wie die Beziehung zwischen ihnen. Und körperlich scheint es halt die ganze Zeit gut funktioniert zu haben, bis auf halt irgendwie meine Phase, was ich da erzählt hatte mit Jillian, wo es dann halt, ja, eine Weile nichts lief, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall haben sie halt immer wieder zu sich zurückgefunden, was natürlich sehr, sehr schön ist. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass das irgendwie der Kern so sehr von dem Buch ist, sondern sie haben genauso ihre Probleme gehabt, wie halt die von ihren Töchtern und genauso ihr Päckchen auch zu tragen gehabt, obwohl sie halt dort vor allem in der Elternrolle beschrieben wurden, wo sie wahrscheinlich halt, ja, für manche Probleme irgendwie gar keine richtige Zeit hatten und irgendwie die Kinder schon von ihrer Individualität her schon ja auch ganz eigene Probleme hatten, aber sie trotzdem halt nicht unfehlbar waren und so. Und wie gesagt, in diese Elternrolle reingeschmissen wurden, in einem super, super jungen Alter und erstmal gar nicht recht wussten, was sie mit sich anfangen sollten und gedacht haben, oh Gott, wenn das irgendwie vorbei wäre und keine Ahnung. Und dann aber am Ende, wo dann die Kinder ausgezogen waren, da hatten sie es dann doch vermisst. Oder wo dann ihre Kinder älter wurden, dann haben sie dann doch noch Grace geplant. Und ja, natürlich ist die Beziehung sehr bewundernswert und sehr, sehr schön. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass es auch von dem, was, wie es erzählt wurde, die Beziehung zwischen zum Beispiel Wendy und Miles auch sehr, sehr schön scheint und ja, sehr, sehr liebevoll, auch sehr eng auf einer emotionalen Ebene. Und ja, die Beziehung zwischen Matt und Violet scheint auch sehr gut zu sein. Also auf der emotionalen Ebene hört man jetzt nicht so viel raus, aber auch einfach, weil Violet, glaube ich, sehr, sehr viel unterdrückt und das in der Beziehung also in der Beschreibung aus ihrer Sicht halt auch rauskommt. Aber gleichzeitig sieht man halt, dass Matt auf jeden Fall die ganze Zeit für sie da ist und sie unterstützt und berät und halt nur das Beste für sie will und sich Sorgen um sie auch macht und auch um ihre psychische Gesundheit. Und ja, genau, deswegen scheint die Beziehung eigentlich auch einigermaßen ähnlich zu sein. Und gut, die Beziehung mit von Lisa mit Ryan, die ist natürlich, hat besondere Schwierigkeiten. Und die ist ja vor allem auch primär Thema oder das Epizentrum oder meinetwegen auch eher das Symptom eines Problems von ihr, dass sie irgendwie halt ja immer nur gefallen will und für andere Leute da sein will und sich selbst irgendwie gar nicht so richtig ja artikulieren kann. Ja, genau, aber auf jeden Fall, deswegen, ja, diese Beziehung hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Probleme, aber keine Ahnung, ich finde es trotzdem nicht so gerechtfertigt, dass sie dann praktisch nur nach. Also, ja, sie vergleicht dann schon die Beziehungen zwischen ihnen mit denen von ihren Eltern und da gibt es schon Unterschiede, aber irgendwie wird darauf halt nicht so sehr, nicht so krass im Buch der Fokus gelegt, sondern wie gesagt, Lisa kommt erstaunlich wenig eigentlich eher vor, würde ich sagen. Und deswegen scheint das irgendwie für mich nicht so ganz ja, die Aussage zu sein. Und also, ja, und bei Grace ist es ja auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad ja, ähnlich. Also, ja, gut, sie sucht halt dann auch eine Beziehung, die, also beziehungsweise sie sucht eigentlich halt nicht so eine Beziehung, hat, glaube ich, eher Probleme mit ihrem Selbstwert irgendwie. Und will, wenn, dann halt auch irgendwas, was einigermaßen perfekt ist. Aber sie trifft dann auch Ben und es ist dann nicht so, als würde sie irgendwie hinterfragen, ob Ben irgendwie gut genug ist oder so. Sondern dann macht sie sich eher Gedanken, ob sie denn gut genug ist. Und von daher finde ich auch dort ist halt nicht so ganz angemessen, dort diesen Vergleich zu ziehen. Sondern ich finde halt viel mehr, dass das Ganze halt so ein komplexes Familienkonstrukt zeigt, wo alle Leute irgendwie unterschiedliche Baustellen haben, unterschiedliche Probleme haben und halt auch auf unterschiedlicher Weise damit umgehen und gleichzeitig sich irgendwie noch zusammenraffen und irgendwie füreinander da sind nach irgendwie Möglichkeiten. Und das finde ich ist viel mehr die Aussage, dass man halt ja sieht, wie unterschiedliche Leute irgendwie so ticken und ja, natürlich haben viele noch irgendwelche Geheimnisse oder so, aber nichts, wie gesagt, von den Sachen hat einen irgendwie dann wahnsinnig überrascht, muss ich sagen. Ich habe jetzt eine Überraschung noch offen gelassen, weil ich nicht finde, dass die jetzt so krass viel dazu beiträgt. Aber ja, von den Leuten, die man dort kennengelernt hat, finde ich, hat man irgendwie das Gefühl, dass man sich Violet vielleicht am wenigsten nachfühlt. Auch weil ihr Wandel dann zum Guten hin am Ende halt wirklich so ein Wandel innerhalb kurzer Zeit ist, wo sie im einen Moment halt völlig unterkühlt ist und im nächsten Moment irgendwie die herzlichste Person überhaupt und sich dann irgendwie mit Wendy ausspricht und so und dabei die Initiative ergreift und sagt, dass es ihr leid tut und alles. Und ja, auf einmal finde ich der Kurs mit der ganzen Situation, was ich wie gesagt etwas unrealistisch finde. Wohingegen es halt bei den anderen so ist, dass man halt ja abwechselnd halt eine sehr negative Seite sieht. Gerade bei Wendy fällt das halt sehr, sehr auf. Am Anfang sieht man halt eine sehr, sehr negative Seite und denkt sich halt, was ist das denn für eine Person? Und dann sieht man halt erst im Laufe des Buches, dass sie auch andere Seiten hat, die allerdings halt nicht, ja, also nicht, dass sie sich dann dort geändert hat, sondern dass sie die halt einfach hat und man dann andere Situationen sieht, die andere Seiten von ihr zeigen. So. Und das erscheint mir irgendwie viel natürlicher. Und ja, genau. Deswegen, ich finde mit von den Charakteren am spannendsten sind wahrscheinlich Wendy und Grace. Also die Eltern auch auf jeden Fall irgendwie. Und man sieht auch, wie schwierig es ist, glaube ich, Eltern zu sein. Auf der anderen Seite sieht man halt auch, dass es halt der größte Spaß sein kann. Aber ja, keine Ahnung. Es ist halt, also ich finde halt so gerade Grace und Wendy haben halt so sehr sorgfältig ausgewählte, sehr, sehr vielschichtige Charaktere, wo man halt sehr gut die einzelnen Probleme und deren Ursprünge irgendwie sieht und Komplexe, die damit einhergehen, sie aber trotzdem irgendwie noch, ja, bis zu einem gewissen Grad zu sich so selbst stehen und ja, gerade Wendy dann am Ende erstaunlich, erstaunlich sympathisch ist und finde ich auch einer der Charaktere, mit denen man sich am ehesten identifizieren kann, mit Grace auch. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass vielleicht die beiden Charaktere irgendwie noch die einigermaßen nächsten sind, würde ich sagen, zu mir. Vielleicht fühlt ihr euch mit anderen Charakteren besonders ja, identifiziert. Aber ja, auf jeden Fall, glaube ich, ist dieses Buch ein Buch, was man vielleicht schon irgendwie lesen könnte, bevor man irgendwie tatsächlich eine Familie gründet oder so, weil es jetzt auch nichts verherrlicht. Also es wird gezeigt, dass viele, ja, Punkte einfach sehr, sehr schwierig sind, dass sie sehr, sehr komplex sind und Leute durchaus auch viele Probleme haben und es in den seltensten Fällen wirklich einfach nur glatt läuft. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, dass das irgendwie auch den Charme ausmacht und man trotzdem irgendwie eine Familie ist und sich trotzdem gern hat und sich unbedingte Liebe entgegenbringt. Und ja, ich finde das einfach sehr, sehr schön zu lesen. Auch wenn ich, wie gesagt, das Ende ist so ein typisch amerikanisches Ende und alles gut, alle sind glücklich und das scheint mir in dem Kontext so ein bisschen unrealistisch. Aber ist natürlich trotzdem sehr, sehr schön zu lesen. Und ja, genau, deswegen, das Buch ist auf jeden Fall relativ lang. Hat man vielleicht auch in den ganz, ganz vielen Ausführungen also mitbekommen, die ich hier ja, gebracht habe. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht alles zusammengefasst, sondern hier halt eher Kleinigkeiten. Und ja, 719 Seiten hat. Also ich habe gerade mal nachgeschaut. Und ja, ich will euch noch kurz ein Zitat vorlesen, die auch einiges nochmal zusammenfasst. Und zwar, aber nicht jede logische Entscheidung war auch die richtige. Das kommt tatsächlich mehrmals vor und ist in verschiedenen Situationen da und zeigt halt nochmal, ja, glaube ich, sowohl in der Familienplanung, ich meine, gut, bei Violet hatte das, glaube ich, Wendy dann gesagt, als sie überlegt hätte, das Kind dann abzutreiben. Und ich finde, das passt aber halt ganz gut, weil es halt nicht diesen einen Weg gibt. Was ja praktisch alle Schwestern irgendwie zeigen, es gibt nicht diesen einen Weg, der irgendwie vorgeplant ist und wodurch man dann perfekt ist und nur dadurch glücklich. Also gerade bei Violet sieht man das, glaube ich, mehr als bei allen anderen. Sie versucht ja alles zusammenzuhalten und alles irgendwie perfekt zu haben und ist dabei so unglaublich unglücklich. Und ja, und deswegen kann man sich das vielleicht selbst auch zu Herzen nehmen, nicht unbedingt die, also nicht jede logische Entscheidung ist für einen selbst die richtige, weil auch wenn das meinetwegen, was weiß ich, von, keine Ahnung, also Grace zieht dann auch ab einem gewissen Punkt wieder bei ihren Eltern ein, dass das natürlich erscheint nicht unbedingt die logische Entscheidung zu sein, aber es ist auf jeden Fall die richtige, weil sie dadurch nochmal ein bisschen mehr Zeit hat, nochmal mehr bis sich selbst reflektieren kann und dann nochmal neu ansetzen kann. Und ja, genauso bei vielen anderen. Oder auch, wo sie dann Jonah praktisch nochmal alle in ihr Leben gelassen haben. Wenn man es natürlich ruhig und unkompliziert halten will, ist das vielleicht nicht die logische Entscheidung, aber es ist auf jeden Fall die richtige gewesen, weil er halt auch so einen tollen Charakter hat und die Familie auf jeden Fall sehr bereichert hat. Und ja, genau, mit diesem Zitat würde ich euch auf jeden Fall entlassen. Das ist jetzt auf jeden Fall eine richtige Maxi-Folge hier gewesen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch ja, das Buch gefällt, falls ihr es jetzt auch schon gelesen habt oder es jetzt erst lest. Und schreibt mir auf jeden Fall gerne dazu, irgendwie in die Kommentare oder so, wie ihr das findet. Und ich hoffe, ich habe meine Sichtweise ganz gut rübergebracht. Und kann auch sein, dass ihr da völlig andere Sachen rausgelesen habt, aber vielleicht könnt ihr jetzt verstehen, was ich halt meine, mit, dass es einem schon einen großen Mehrwert bietet, weil man halt viele Einblicke in verschiedene Psychen hatte und verschiedene schwierige Situationen. Und in Situationen, in denen man vor Entscheidungen steht. Aber gleichzeitig ist es jetzt nicht so, dass man sich irgendwie an den einzelnen Metaphern oder an den einzelnen Worten irgendwie aufhängen müsste. Und es halt vielmehr so ein Gesamteindruck ist, der sich halt auch ein bisschen verändert mit der Zeit, wenn man dann das Buch liest. Und ja, falls ihr es noch nicht gelesen habt, ist auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Es ist kein Buch, was man irgendwie an einem Abend durchliest, also fand ich zumindestens. Also es gibt ja diese Suchtbüchermäßig, wo man dann einmal anfängt und gar nicht mehr richtig aufhören kann. So ein Buch ist das nicht. Man kann es auf jeden Fall auch mal weglegen, weil wie gesagt halt so diese Geheimnisse, die schon auch so ein bisschen angeteased werden, die sind jetzt nicht völlig unerwartet. Da kommt jetzt nichts völlig Unerwartetes. Es wird auch nicht so krass viel Spannung aufgebaut. Aber es ist einfach sehr, sehr schön zu lesen, weil es halt nicht so sehr um diese einzelnen Geheimnisse geht oder um diese einzelnen Punkte in deren Leben, sondern es geht halt vor allem darum, wie diese Personen sind, wie die in Konstellationen zueinander funktionieren, was hinter den einzelnen Leuten steht, was ihre Sorgen, Ängste sind und ihre Probleme. Und ja, genau, deswegen große Empfehlung auf jeden Fall von mir, wenn ich es bewerten sollte von 1 bis 10 Sternen, 10 wäre das Beste, dann würde ich sagen 8,5. Und ja, große Empfehlung auf jeden Fall und man hat lange was auf jeden Fall von dem Buch. Also viel Spaß beim Lesen.